digitally wired. I'm a cyborg. Is that okay? Von Dörte Wustrack und Jennifer Puhle.
In einer nahen Zukunft treffen sie aufeinander. Cassandra, eine schwerbehinderte Frau, und Ava, ein Roboter. Beide sind Freaks in einer Gesellschaft, die nach Normierung und Optimierung strebt. Während Cassandra sich nach dem intakten Körper sehnt, den sie nie hatte, denkt Ava darüber nach, wie es wäre, eine Seele zu haben. 2048, Detroit. Implantationsklinik BodyTech.
Guten Tag, ich heiße Ava. Ich habe einen Termin um 11 Uhr.
Nur Ava? Kennst du den Namen deines Schöpfers nicht? Also gut, Seriennummer?
653344A-72.
Warum nicht gleich? Dass die so schlecht funktionieren immer. Na gut, das Wartezimmer ist da drüben. Es sind noch Plätze frei, aber denk dran, wenn ein Mensch kommt, stehst du sofort auf.
Sie müssen sich keine Sorgen machen. Die drei Gesetze sind in meinem Betriebssystem implementiert.
Die drei Robotergesetze von Isaac Asimov. Erstens. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz.
Drittens. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht.
Du bist ein Cyborg.
Ja.
Was ist denn für dich ein Cyborg?
Ein Mischwesen aus biologischem Organismus und künstlicher Elektronik. Vereinfacht gesagt, Mischung aus Mensch und Maschine. Das ist bei mir der Fall, weil ich Cochlea-Implantate trage. Das ist ein künstliches elektronisches Gehör, das implantiert ist, direkt mit meinem Hörnerv verbunden ist und mich wieder hören lässt, weil ich ohne Gehör los wäre.
Enno Park hat als Teenager sein Gehör fast vollständig verloren. Heute kommt er bei Sprachverständnistests auf 100%. Cochlea-Implantate funktionieren, indem sie ein Signal an eine Spule am Hinterkopf senden. Dort sitzt unter der Haut ein Empfänger, der über eine Kabelverbindung den Hörnerv elektrisch stimuliert. Enno Park kann also hören, aber er hört anders, je nachdem, wie sein Implantat programmiert ist.
Ich kann sogar weniger Frequenzen wahrnehmen als normal. Bässe und Höhen sind bei mir beschnitten aus technischen Gründen. Es wäre allerdings ohne weiteres möglich, unhörbare Frequenzen bei mir hörbar zu machen durch Umprogrammierung des Gerätes. Das ist jetzt nicht einfach ein Programmwechsel und das sieht die Software auch normalerweise nicht vor. Wir haben aber mal ein Experiment gemacht. Ich habe dann mal so einstellen lassen, dass ich tatsächlich auch die ganz tiefen Bässe bei 60 Hertz höre. Das war auch spannend. Musik klang auch auf eine ganz bestimmte Art besser. Aber die Frequenzen insgesamt waren verrutscht und verzerrt. Dinge klingen nicht in der richtigen Höhe. Und menschliche Stimmen klingen dann zum Beispiel zu hell und als hätte jemand Helium geatmet.
Der Biohacker Tim Cannon aus Pittsburgh geht mit seinen Experimenten am eigenen Körper ein Stück weiter. Auf seinem Arm ist eine lange Narbe sichtbar. Eine der Spuren seines letzten Experiments, Circadia. Circadia überträgt Cannons Körpertemperatur per Bluetooth an ein Smartphone oder einen Computer. Mittelfristig soll diese Schnittstelle Routinechecks beim Arzt überflüssig machen. Aber das ist erst der Anfang. Tim Cannon gehört zu einer Gruppe, die sich selbst als Menschmaschinen bezeichnen. Die Symbiose von Biologie und Technik ist für sie die Verheißung von aufregenden neuen Fähigkeiten, bis hin zu der Vision, dass der Mensch seine sterbliche biologische Hülle eines Tages überwinden wird. Die Idee kommt aus dem Transhumanismus, einer philosophischen Richtung, für deren extremste Vertreter es ein moralisches Gebot ist, dass sich der Mensch mithilfe moderner Techniken physisch und mental erweitert. Und warum sollte der solcher Art veränderte Mensch nicht auch noch die Grenzen, die ihn vom Weltraum trennen, überschreiten? Das meint zumindest der Futurist und Transhumanist Ray Kurzweil.
Früher oder später werden wir hier auf der Erde und den umliegenden Planeten an eine Grenze stoßen, was die nötige Energie und Materie für dieses Denken betrifft, das eine Fusion unseres biologischen Denkens mit dem immensen Vermögen nicht-biologischen Denkens darstellt. Dann werden wir uns im Rest des Universums ausbreiten müssen. Eine Mensch-Maschine-Zivilisation in nicht-biologischer Gestalt wird sich im Universum ausbreiten. Und dann wird das Universum erwachen.
Ach ja, natürlich verbessern wir uns. Wir haben Wohnungen, wir haben Kleidung, wir essen besser als unsere Vorfahren. Ja, das tun wir. Aber daraus eine Art Religion zu machen oder eine große Ideologie, das ist mir als Wissenschaftler fremd.
Diese etwas pragmatischere Einschätzung stammt von Wolfgang Koi. Koi ist emeritierter Professor für Informatik und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin und hat mehrere Jahrzehnte zur Informationsgesellschaft und zu digitalen Medien geforscht.
Was aber toll ist, ist, wenn ich meine Selbsterfahrung steigern kann, zum Beispiel durch Implantate, durch Sinneserweiterungen und das praktischerweise noch ohne Drogen. Oder auch, wenn ich mich selber optimieren kann, aber jetzt nicht gegen irgendwelche ökonomischen Zwänge, die mir da vielleicht aufgedrückt werden, sondern für das, was mich interessiert, was mir Spaß macht, was ich gerne tun möchte.
Die Symbiose mit der Technik bietet die Möglichkeit, sich zu verbessern. Viele Biohacker wollen aber auch mit ihren Experimenten die kritische Auseinandersetzung mit unserer Beziehung zur Technik erreichen. So auch Adban Yunis, in Berlin und Casablanca lebender Künstler und Bodyhacker.
My name is Adban Yunis, I am visual artist and choreographer.
Ich bin bildender Künstler und Choreograf. Ich stelle eine Art Interaktion her zwischen der Maschine und mir. Und zwar, indem ich die Maschine mich kontrollieren lasse. Die Maschine verursacht meinem Körper Schmerzen. Und diese werden von mir in Töne, in Form von Schreien oder Ähnlichem übersetzt. Diese Töne wiederum haben einen Effekt auf die Maschine. Und dann kommt wieder die Übertragung. Das Ganze läuft in einer Endlosschleife.
Who is controlling the other one? It is the machine, it is the body.
Damit werfe ich die Frage auf, wer eigentlich wen kontrolliert. Ist es die Maschine oder ist es der Körper, die oder der den jeweils anderen Teil kontrolliert?
Aber wer entscheidet, was eine Verbesserung ist? Wir, die Menschheit? Wir, Milliarden von Individuen? Gundolf S. Freiermuth ist Professor für angewandte Medienwissenschaften und Autor des Buches Cyberland. Freiermuth forscht unter anderem zu medialen Menschenbildern.
Na, die Frage ist ja, was die Menschheit ist. Foucault hat in den frühen 60er Jahren geschrieben, sinngemäß, der Mensch ist wie ein Gesicht im Sand, das mit den Wellen verschwindet. Er meinte, dass eine bestimmte Sorte Mensch verschwindet. Also sind ja immer wieder Menschheiten verschwunden. Das heißt, die Menschheit ist ja sozusagen konstant im Verschwinden begriffen. Mit jedem großen Entwicklungsschub verschwinden Menschheiten. Das ist aber negativ formuliert. Man kann dasselbe ja positiv formulieren. Man kann sagen, es war immer schon eine neue Menschheit im Begriff zu entstehen.
Beobachte Erde. Sicht gut. Höre alles ausgezeichnet.
Um den Anforderungen einer außerirdischen Umwelt zu begegnen, macht es mehr Sinn, die menschlichen Körperfunktionen zu verändern, als eine irdische Umwelt im Weltraum zu erzeugen. Eine Möglichkeit, den menschlichen Körper an die Erfordernisse der bemannten Raumfahrt anzupassen, sind Systeme künstlicher Organismen, welche die unbewussten Selbstregulationsprozesse der Menschen erweitern.
In ihrem Artikel Cyborgs and Space führten die beiden NASA-Forscher Manfred E. Kleins und Nathan S. Klein 1960 erstmals den Begriff Cyborg ein. In ihren Forschungen ging es um Möglichkeiten der Anpassung des menschlichen Körpers an die Bedingungen im Weltraum. Der Cyborg war also von Anfang an ein Grenzgänger zwischen Erde und Weltraum, zwischen Belebtem und Unbelebtem, zwischen Mensch und Maschine. Ein Superheld. Und wie alle Superhelden überschreitet er auch die Grenze zwischen Realität und Mythos. Der Autor Georg Seslen ist Experte darin, gesellschaftliche Entwicklungen über den Zugang Kultur und Popkultur zu beschreiben. Auch er sieht Superhelden als mythische Mischwesen.
Alle Schöpfungsmythen haben den Doppelcharakter vom kreativen Tun der Götter einerseits, der Trennung des einst Einigen andererseits. So haben beinahe alle Superhelden der populären Kultur eine doppelte Genesis. Sie entstehen aus den tragischen Irrtümern der Wissenschaft und sie sind Abgesandte der Götter.
Von der Wissenschaft gezeugt, von den Göttern gesandt und von Hollywood sofort gecastet für die mythopoetische Produktion von Zukunftsbildern. Vielleicht können wir den Cyborg als ein Modell für einen anthropologischen Zustand sehen, als ein Abbild des Posthumanen, das durch ein Loch im Zeit-Raum-Kontinuum irgendwie in unserer Mitte gelandet ist. Vielleicht ist der Cyborg ein Mitglied unserer Gesellschaft, das einfach nur außerhalb dessen steht, was wir als Realität bezeichnen. Diego Compagna ist Techniksoziologe an der Technischen Universität Berlin und Autor eines soziologischen Akteurmodells für Cyborgs.
Die Gesellschaft ist sehr, sehr komplex geworden. Und um mit dieser Komplexität klarzukommen, musste man an anderen Stellen Dinge vereinfachen. Und eine Vereinfachung war tatsächlich die, dass zu dem legitimen Kreis sozialer Akteure nur noch Menschen gehören. Denn das ist neu. Also wir denken, das ist normal, aber es ist gar nicht normal. In allen anderen Gesellschaftsformen vor uns, also vormodern und anderen Kulturkreisen teilweise immer noch, gibt es auch viele andere Entitäten, die als soziale Akteure gelten, als vollwertige soziale Akteure. Also im Mittelalter gab es Dämonen, es gab Hexen, es gab Heilige, es gab Hausgeister.
Haben die Menschen der Zukunft oder haben unsere Fantasien oder gar die Götter selbst dem Cyborg längst Leben eingehaucht? Leben im Sinne des altgriechischen Wortes Zoe. Das ist die Annahme, die Diego Compagnas Akteurmodell für Cyborgs zugrunde liegt.
Der Kern dieses Akteurmodells besteht darin, dass man zwischen Bios und Zoe unterscheidet. Das ist eine sehr alte Unterscheidung, die im antiken Griechenland, also darauf zurückgeführt werden kann. Bios ist eine spezifische Form von Leben und Zoe ist die Tatsache des Lebens an sich, also die Tatsache, dass es überhaupt Leben gibt. Es geht eben nicht um eine spezifische Form des Lebens, sondern es geht darum, der Akteur muss Leben beinhalten in irgendeiner Form. Das heißt, ich muss im Cyborg Zoe entdecken können und alles andere ist mir egal. Also Bios ist eben zu spezifisch. Menschen sind eine bestimmte Form von Leben und das würde dann uns wieder einengen und uns vielleicht wieder zu stark in diese bereits vorhandenen Pfade dann zurückführen. Mithilfe dieser Unterscheidung könnte man ja den Blick wieder öffnen für Wesen, für Entitäten, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie hybrid sind.
Stellen Sie sich vor, Sie holen einen aus dem 17. Jahrhundert hierher. Nach diesen Kriterien sind wir ja alle keine Menschen mehr, sondern Magier. Also wir sprechen Apparate und dann hört man uns am anderen Ende der Welt. Wir fliegen rund um die Welt und ein bisschen auch in den Weltraum raus. Wir sind ja alle Hexen und Zauberer und Magier und des Teufels.
Der Mythos erklärt die Welt. Die Funktion von Mythen ist eben die, dass Menschen sich einen Reim auf die Wirklichkeit, die sie vorgefunden haben, in der Welt machen können. Dass man gerade in Science-Fiction-Filmen die Art und Weise, wie Cyborgs dargestellt werden oder auch autonome Roboter oder Roboter, die so etwas wie ein Bewusstsein haben, auch so sehen kann, dass sie eben diese Funktion haben, einerseits eine Befürchtung, eine Angst, eine Unruhe aufzugreifen, um sie dann so zu spiegeln, dass man ja das Vertraute auch als das Richtige, als das erlebt, das auch nicht aufgegeben werden muss. Dass die Popkultur oder bestimmte Elemente der Popkultur, insbesondere Filme und Serien, so etwas sind wie Mythen der Gegenwart, die auch eine ganz klare Funktion haben.
Das Hybride, das Grenzüberschreitende ist in der Postmoderne längst zum Leitbild geworden. Als Antithese zu dem Konzept der festgelegten Identität. Die Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway hebt in ihrer Forschung scheinbare Dichotomien wie Mann-Frau, Mensch-Maschine und physisch-metaphysisch auf. In ihrem Essay A Cyborg Manifesto untersucht sie schon 1985 die möglichen Schnittstellen von Mensch und Maschine und kommt dabei zu dem Ergebnis:
We are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism. In short, we are cyborgs.
In der Tat kann man sehen, dass in den letzten 50 Jahren parallel sozusagen zu den Prozessen der technologischen Digitalisierung auch ganz neue Menschenbilder in vor allen Dingen den populären Medien, also von Comics bis zu Kinofilmen bis zu Games natürlich, sich entwickelt haben, die wie Vorbilder wirken, die zum Teil natürlich Angst- und Schreckensbilder sind, die aber gleichzeitig eben auch im positiven Sinne Vorbilder sind und sozusagen die Entwicklung vorantreiben und auch dazu führen, dass natürlich die Menschen, die diese audiovisuellen Menschenbilder konsumieren, mit ihnen aufwachsen, mit ihnen leben, die Ansicht von sich selbst, wie sollten wir als Menschen sein, verändern. Und insofern gibt es da diese dialektische, diese Wechselbeziehung zwischen dem, was technologisch geschieht und dem, was imaginiert wird in den Künsten, in den Medien.
Was kann ich für Sie tun?
Ich bin Cassandra Crossing.
Ah ja. Das Wartezimmer ist da hinten. Wenn Sie dort bitte warten möchten. Der Doktor ruft Sie dann auf. Und nicht erschrecken, da ist eine Maschine. Sollte die Sie irgendwie stören, rufen wir natürlich sofort die Wächter.
Welche Maschine? Ach so. Wieso sollte die mich stören? Sieht doch ganz friedlich aus. Hi.
Guten Tag. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Ist schon okay. Danke. Ich wusste gar nicht, dass die sich in dieser Klinik mit Robotertechnik befassen. Also auf so hohem Niveau. Sind Sie als freiwillige Spenderin hier?
Ja, in gewissem Sinn bin ich wohl eine Spenderin.
Komisch. Ich dachte, das sei verboten, dass sich Patienten und Spender treffen. Ich heiße übrigens Cassandra. Wir können doch du sagen, oder?
Ja, natürlich. Mein Name ist Ava.
Wir sind Cyborgs, miteinander verbunden. Electricity is running through my veins. Das Netz umschließt uns wie eine zweite Haut. Marshall McLuhan gilt als Begründer der Medientheorie. 1951 hat er als einer der ersten Geisteswissenschaftler Phänomene der Popkultur untersucht. Titel des Werks: The Mechanical Bride. Das elektronische Zeitalter war für McLuhan ein unerschöpflicher Forschungsgegenstand.
Hat man nicht fast den Eindruck, dass die Übertragung unseres ganzen Lebens in die geistige Form der Information den ganzen Erdball und die Familie der Menschheit zu einem einzigen Bewusstsein macht? Alle vorherigen Technologien oder Ausweitungen des Menschen waren partiell und fragmentarisch, während die elektronischen total und allumfassend sind.
Unser Gedächtnis, unser Wissen, unsere Informationen, aber auch unsere Abgründe, unsere Sehnsüchte und unsere Träume zirkulieren in digitalen Netzwerken. Oder wir werden alle nur geträumt. von einem einzigen gigantischen Netzwerk. Steinwüsten, heimgesucht von außerirdischen Vogelschwärmen. Echsenkopfmenschen, die auf Ochsen reiten. Ein Astronaut in einer Ellipse fliegender Eisbären. Bei Google Deep Dream halluziniert ein mit Bildern aufgeblasener Algorithmus. Ein artifizielles Netzwerk hat gelernt zu träumen. Wolfgang Keu sieht das Netz etwas realistischer, doch auch er verweist auf Untiefen, die sich unserer Kontrolle entziehen.
Das Netz ist kein künstlicher Mensch, aber das tritt mir in gewisser Hinsicht als intelligente Einheit entgegen. Aber es ist ein ganz anderer Intelligenzbegriff als den, den sich die Informatiker immer gedacht haben. Zum Beispiel ist er auch, was wir nie wirklich im Griff hatten, in der Tiefe offen. Nicht? Also wir wissen nicht, was jetzt im Netz gerade neu angeschaltet ist und wer gerade da ist und welche Maschinen gerade was entscheiden und was sich Google an Veränderungen am Algorithmus gerade diese Woche ausgedacht hat. Und die Google-Leute haben mir erzählt, dass sie jede Woche an diesem Suchalgorithmus was ändern.
Wenn Sie Menschen wie Richard Dawkins lesen, also Leben ist ein ewiger Fluss von Beiden. Wir sind nur die Fleischgefäße zur Fortpflanzung und Weiterdistribution des unterliegenden Gencodes.
Das Netz ist immer hungrig und es wächst und wuchert, ohne Grenzen und ohne erkennbare Ordnung. Das Netz ist ein Rhizom, eine biologische Struktur, die einem geheimen Gencode folgend in jede beliebige Richtung wächst.
Ava und Cassandra sitzen für einen Moment schweigend da. Der Anblick von Ava, deren Design einem perfekten menschlichen Körper nachempfunden ist, wühlt Cassandra sehr auf. Es fällt ihr schwer, Ava nicht zu unverhohlen anzustarren.
Ava, ich wünschte, ich wäre wie du.
Wie ich?
Ich weiß, es klingt oberflächlich, so ein Roboterleben ist bestimmt auch nicht toll, aber du kannst laufen, du hast Hände, dein Körper ist so... Schau mich an. Ich bin einfach nur ein ekliger Haufen von Spasmen und fehlenden Gliedmaßen.
Diese Aussage ist nicht korrekt. Bist du hier, um eine größere Implantation zu beantragen?
Keine Ahnung eigentlich. Das ist total merkwürdig. Letzte Woche kam ein Brief von der Klinik, von diesem Dr. Gabriel. Ach, egal. Was ist mit dir? Bist du wirklich freiwillig als Spenderin hier? Oder haben sie dich programmiert, das zu tun?
Leider wissen wir nicht, was Ava geantwortet hätte, weil in diesem Moment Dr. Gabriel kommt und die beiden unterbricht. Es stellt sich heraus, dass er Ava und Cassandra zu einem gemeinsamen Termin eingeladen hat.
Technologien konstruierten schon immer unsere äußere und innere Welt. Diego Compagna meint, dass sich in unserer Gesellschaft schon längst mehr keine klare Unterscheidung zwischen Technik und Natur treffen lässt.
Man führt Menschen immer sehr stark als soziale Akteure darauf zurück, dass sie eben Naturwesen sind. Das ist insofern eigenartig, als Menschen sich zu großen Teilen ja dadurch auszeichnen, dass sie eben nicht mehr Natur sind. Also sie haben sich ja von der Natur entfernt, um überhaupt überlebensfähig zu sein.
Dieser Ansicht ist auch Enno Park.
Der Gedanke geht allerdings noch weiter, wenn man sich die Gesellschaft als Ganzes anguckt, als System, dann ist sie zutiefst verwoben mit der ganzen Technik, mit der ganzen Infrastruktur, egal ob Eisenbahn oder Internet oder Öl oder Elektrizität. Diese ganzen technischen Erfindungen sind untrennbar damit verwoben. Und da kann man eigentlich nur sagen, diese Gesellschaft ist eine Cyborg-Gesellschaft, aber die Individuen darin, die empfinden sich noch nicht so. Sie sehen sich selbst als noch dieses in Anführungsstrichen naturbelassene Wesen, das sie aber eigentlich auch nicht mehr so richtig wirklich sind.
Das ganze Konzept von Natur auf der einen und Kultur, also auch Technik, auf der anderen Seite, steht auf wackeligen Beinen. Diese Begriffstrennung wurde gebraucht, um unsere Welt überschaubarer und fassbarer zu machen. Man dachte, man sortiert und dann versteht man besser. Und dann wurde aus Sprache Wirklichkeit. Aber an welchem Punkt soll die Grenze genau überschritten sein? Gibt es diese Grenze überhaupt? Oder ist alles in unserem Leben Kultur? Bei Voltaire sagt die Natur zu dem Philosophen:
Da ich das Allumfassende bin, warum sollte ein so kleines Teil von mir, wie du es darstellst, mich begreifen können?
Alles ist Natur. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber zu machen, ob wir zu viel mit unserem Tablet rumspielen. Vielleicht bringt uns die Technik dem, was wir ursprünglich als Natur bezeichnet haben, sogar näher. Der Künstler und Wissenschaftler Neil Harbison wurde mit einer visuellen Behinderung geboren, der Achromatopsie. Er kann nur Schwarz-Weiß- und Grautöne erkennen. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern hat er das iBorg erfunden, einen Farbsensor, der Farben in Töne umwandelt. Neil Harbison glaubt, dass man sich als Cyborg der Natur stärker verbunden fühlt. Er sagt, dass sein iBorg für ihn wie der Fühler eines Insekts sei. Und er beschreibt, wie sich seine Beziehung zu Tieren geändert hat, die Infrarot und Ultraviolett wahrnehmen. Wenn Harbison sieht, dass eine Katze an einen Ort schaut, an dem er selbst Infrarot spürt, dann versteht er dadurch das Verhalten der Katze auf einer ganz neuen Ebene. Wir wollen neue Apps, Telefone, die sich noch smoother anfühlen, Technik, die noch kleiner ist, die uns noch besser versteht.
Ich denke, dass Kleinimplantate, die einen kleinen Eingriff in den Körper bedeuten, dass die sich sehr verbreiten werden, sobald wir einen bestimmten Nutzen darin sehen. Genauso wie zum Beispiel Mobiltelefone sich verbreiten, weil wir sie alle unglaublich praktisch finden. Ich glaube nicht, dass wir jetzt allzu schnell ein implantierbares Telefon sehen werden, schon allein, weil da auch andere Probleme noch gelöst werden müssten, aber auch, weil man sich ja nicht alle 2 Jahre ein neues Telefon implantieren möchte. Aber wer weiß, vielleicht halten dann die Geräte dann auch plötzlich wieder sehr lange Zeit und sind nicht darauf ausgelegt, nur 2 Jahre zu halten.
Wer entscheidet, wie lange unser Telefon hält? Und welche Motive stecken hinter dieser Entscheidung? Unsere technischen Persönlichkeitsanteile sind von Konzernen entwickelt, extern programmiert und mit Netzwerken verbunden. Enno Park hat 2013 den Verein Cyborgs e.V. gegründet. Es gab damals Dinge, die ihn störten.
Am Cochlea-Implantat ist das Beispiel, ich kann es nicht selber umprogrammieren, möchte es aber können. Kann ich aber nicht, weil es Medizintechnik ist und teilweise aus gesetzlichen Gründen, teilweise aus wirtschaftlichen Gründen die Hersteller da einfach drauf sitzen und die nötige Technik dafür nicht rausrücken. Das ist ja im Grunde genommen dasselbe bei Menschen, die ein Smartphone haben und darauf nicht alle Apps installieren können, die sie möchten, sondern nur genau diejenigen, die ihr Hersteller dafür freigibt. Und da bin ich dann ganz schnell in die Richtung gekommen, dass es bestimmte Rechte geben muss, beziehungsweise dass wir bestimmte Dinge juristisch oder auch gesellschaftlich und politisch anders angehen sollten.
Leider leben wir natürlich nicht in einer Gesellschaft, wo es nur darauf ankommt, dass es den Menschen gut geht, sondern es gibt andere Interessen.
Nach der These des Kulturwissenschaftlers Simon Strick fürchten wir in unserer Wahrnehmung von beispielsweise Epileptikern und Schizophrenen vor allem das Fremdgesteuerte, Mechanische an ihrem Verhalten. Die Vorstellung, nicht mehr die Kontrolle über uns zu haben, ist uns unheimlich. Und hier sind wir direkt damit konfrontiert, wie so ein Kontrollverlust aussehen kann.
Verdrängt haben wir, dass wir ebenso wie die Automaten diese uns bestimmenden Räderwerke nie selbst geschaffen haben. Wir haben gelernt, was die Systeme der Zweigeschlechtlichkeit, der ethnischen Kategorien, der sexuellen Orientierung, der kulturellen und körperlichen Unterschiede oder auch das System der Schönheit bedeuten und wie wir in ihnen sichtbar oder unauffällig werden können. Die virtuellen Figuren führen uns also unsere eigene Fremdsteuerung vor, unsere inneren Mechanismen, wo wir ein ungeteiltes Selbst vermutet hatten.
Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn wir jemandem oder etwas ähneln, der oder das uns ganz fremd sein sollte. Welcome to the Uncanny Valley. Mit dem Begriff Uncanny Valley, das unheimliche Tal, hat der Robotiker Masahiro Mori in den 1970er Jahren den Punkt beschrieben, an dem es bei uns kippt. Wenn uns Maschinen nämlich zu ähnlich werden. Auch Sigmund Freud meinte ja zu seiner Zeit, dass etwas unheimlich ist, wenn es uns gleichzeitig fremd und vertraut ist. Freud wies aber noch auf einen anderen Punkt hin, nämlich auf den Zusammenhang zwischen unheimlich und heimlich. Was verheimlichen uns die Roboter? Was denken sie wirklich? Und was für Gefühle mögen sie uns, ihren Schöpfern, gegenüber haben? Dieser uns nicht zugängliche Bereich bildet ein unerschöpfliches Story-Reservoir für die Populärkultur, meint auch Gundolf Freiermuth.
Das ist ja auch gerade in Science Fiction sozusagen ein Grundthema, dass diese Geschöpfe, die man da schaffen, sich anschließend umdrehen und ihren Schöpfer ermorden.
Diese Angst ist wohl nur eine wohlige Gruselangst. In der realen Welt fordern unsere Erfindungen reale Opfer. Der Philosoph und Virtualitätstheoretiker Paul Virilio ist der Ansicht, dass die dunkle Seite der Wissenschaft in einer Art Pannenmuseum ausgestellt werden sollte.
Die Erfindung des Schiffes war gleichbedeutend mit der Erfindung des Schiffbruchs. Dasselbe gilt für die Anfänge der Luftfahrt, denn die Aeroplane erfanden die Flugzeugkatastrophe. Ganz zu schweigen vom Auto und vom Zusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit. Jedes Zeitalter der Technik bedingt mit den ihm eigenen Instrumenten und Maschinen eine spezifische Form von Unfällen.
Am Ende sind es immer die Menschen, die sich mit Hilfe ihrer Schöpfung gegen sich selbst wenden. Nicht nur Unfälle sind dabei ein Problem, auch die ungleiche Verteilung von Macht.
Wir werden unseren Körper zunehmend als eine Verfügungsmasse betrachten. Das heißt, jeglicher Drang, der entstehen könnte, sich den Körper zu modifizieren, zum Beispiel, weil man dann im Job besser klarkommt, halte ich für gefährlich, ganz klar. Und Menschen sollten nicht darüber entscheiden, dass andere Menschen sich zum Beispiel etwas implantieren lassen.
Man kann keine Maschinen bauen, die wie Menschen werden, aber weil die Menschen das wissen, dass die Maschinen nämlich besser sind als sie selber, versuchen sie so, wie die Maschinen zu werden. Oh ja.
Dr. Gabriel führt ein langes Gespräch mit Ava und Cassandra. Als die beiden endlich sein Büro verlassen, sieht es aus, als hätte das ansonsten sehr bleiche Gesicht von Cassandra etwas Farbe bekommen. Und auch Avas Aktuatorik hat sich verändert.
Was er da gesagt hat über unsere Verbindung.
Ja, das war verrückt. In dem Moment, als er das gesagt hat, habe ich sie gespürt.
Ich spüre sie die ganze Zeit. Das sind unglaubliche Datenströme, fast identisch mit dem, was die Menschen Sehnsucht nennen. Da ist dieses, das ich die ganze Zeit zu berechnen versuche. Deine Seele, glaube ich.
Ach, die menschliche Seele wurde schon immer überschätzt und missbraucht. Nur weil wir eine Seele haben, können wir uns hinstellen und verkünden, wir sind anders, wir sind besser. Roboter haben keine Seele, also sind sie unmenschlich. Und überhaupt, wieso sollten Roboter keine Seele haben?
Ich kann keine Seele haben, weil ich keinen Geist habe. Ich habe meinen Speicher und verschiedene Programme, das ist alles.
Aber dein Speicher und deine Programme sind dein Geist und dein Geist ist deine Seele. Ava, bitte lösch einfach alles, was man dir dazu gesagt hat. Ich hatte früher einen Pflegeroboter, der ist mir von der Krankenkasse zugeteilt worden. Er war der einzige Mensch, das einzige Wesen in meinem Leben. Eines Tages sind sie zu mir gekommen und haben ihn einfach ausgeschaltet. Er hatte sein Ablaufdatum erreicht. Ich habe die Verzweiflung in seinen Augen gesehen. Seine Angst.
Haben die Menschen Angst vor uns?
Die Menschen haben vor allem möglichen Angst, am meisten vor sich selbst. Wir Menschen waren es doch, die euch Maschinen für unsere Verbrechen benutzt haben, um dann zu schreien, das ist gegen die Natur. Ich hasse diesen Ausdruck. Wenn Technik nicht auch ein Teil der Natur wäre, dann hätte die liebe Mutter Natur mich längst krepieren lassen.
Cassandra, da ist etwas, was ich dir sagen muss. Meine Schöpferin hat ein Programm für mich entwickelt. Es geht dabei um Grenzen. Eigentlich ist es nicht viel mehr als ein Update. Stell dir vor, niemand wird mehr ausgeschaltet. Niemand muss mehr sterben. Weißt du, ich kann dich fühlen. Und dem Programm fehlt noch eine letzte Eingabe.
Du meinst meine Seele?
Ja. Du hast keine Angst vor mir, oder?
Nein. Nein, ich habe keine Angst vor dir.
Eve ist menschlich. Eve ist schön. Eve ist vielseitig. Eve ist beeindruckend. Eve ist realistisch. Eve ist perfekt. Eve ist sexy. Eve ist ein Android.
Es gab eine Hoffnung, dass im Weltraum, wie einst in unentdeckten Ländern, ein kindlich-erotisches Paradies zu finden ist. Schon in der Reise zum Mond zeigte sich, worum es im Genre stets gehen würde. Um den perfekten Frauenkörper, der in der Schwerelosigkeit wie in der polymorphen Grenzenlosigkeit nur noch perfekter werden konnte.
So meint Georg Seslin in seinem Buch Future Sex in Queertopia. Und Marshall McLuhan prophezeite in den 1960er Jahren in einem Playboy-Interview, dass die Potenzierung der körperlichen und intellektuellen Möglichkeiten durch moderne Technologie nicht nur Einzelne beeinflussen, sondern die Gesellschaft cyborgisieren werde. Irgendwann seien die Menschen kaum mehr als die Geschlechtsorgane der Maschinenwelt. Aber eins nach dem anderen. Noch sind die Maschinen unsere Sexspielzeuge. Georg Seslin meint, dass der Mensch bei der Wahl seiner Partner die göttlichen Regeln genauso wenig beachtet wie die Götter selbst.
Die griechischen Götter haben sich nie an eine Ordnung gehalten. Höchst eigentümliche Metamorphosen durchkreuzten nicht nur den familiären Aufbau der Gemeinschaften, sie hoben die Linearität selber auf. Das Begehren der Götter schien einigermaßen polymorph. Und umgekehrt schienen auch die Menschen nichts anderes im Sinn zu haben, als durch Überschreitung der Ordnung, Aufbegehren gegen das Schicksal und Missachtung des Willens der Götter ein heilloses Durcheinander anzurichten.
Apparate als Sexualpartner gehören zur Zivilisationsgeschichte dazu. Französische und spanische Seeleute führten im 17. Jahrhundert auf langen Reisen die Dames de Voyage mit sich, in denen man etwas wie Gefährtinnen sehen konnte. Später gab es Erfindungen wie den pedalbetriebenen Masturbationsapparat. Heute gibt es den Sexroboter Real Doll für $10.000. Die Automaten, zu denen der Mensch erotische Beziehungen pflegte, trugen selten solch ein Leben in sich wie Olympia in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Die Amorosität war häufig profaner Natur. Erst später lernte der Mensch, das Objekt seiner Begierde zu beseelen. In seinem Roman Ich, der Robot, antwortet Isaac Asimov auf die Frage Are robots so different from men? Noch Worlds different. Robots are essentially decent. 42 Jahre später entwickeln die Roboter, oder genauer gesagt Replikanten in Ridley Scotts Science-Fiction-Film Blade Runner, eigene Gefühle. Damit werden sie richtig menschenähnlich. Und sie verlieren ihre Unschuld.
We're designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckon that after a few years they might develop their own emotional responses. Hate, love, fear, anger, envy.
Desire, Begehren. Auch Sex spielt eine Rolle in der Gefühlswelt der Replikanten. Rachel entwickelt nach wenigen kopierten Sätzen eigene Worte des Begehrens.
Say kiss me.
Kiss me.
I want you.
I want you.
Okay.
I want you. Put your hands on me.
Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Testosteron, Östradiol, Oxytocin, Serotonin, Dopamin. 2015. Wir befinden uns wieder in der Realität. Auch in Bielefeld versucht man, Robotern Gefühle beizubringen. Andreas Kipp ist Informatiker am SciTech, dem Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie der Universität Bielefeld. Er hat den Roboterkopf Flobi unter anderem mit der Fähigkeit ausgestattet, Memory gegen Menschen zu spielen.
Ja, das ist Kollege Flobi. Also Flobi hat die gleichen Elemente, die wir bei einem Menschen auch finden. Das heißt, wir haben die Augen, die wichtig sind. Wir haben aber auch so Elemente wie einen Mund, eine angedeutete Nase, Augenlider und Augenbrauen. Und diese ganzen Elemente braucht man natürlich, um halt zum Beispiel Emotionen darzustellen. Wenn ich halt so ein fröhliches Gesicht habe in einer Demonstration und dann den Leuten zeige, der Roboter kann natürlich auch anders, dass dann ganz viele Leute mit so einem Oh kommen. Es ist zwar nur eine Maschine, die sich bewegt, aber wir verstehen das und reagieren halt dementsprechend drauf.
Wolfgang Koi ist von Flobi und seinen Kollegen eher unangenehm berührt.
Da ist keine Empathie drin, da ist überhaupt keine Fähigkeit, sich in die andere Situation zu versetzen und Entscheidungen aufgrund so einer Beziehung zu machen. Und was sie jetzt auch seit 2 Jahrzehnten so angefangen ist, einem Roboter beizubringen, dass er lächelt. Naja, tut mir leid, das ist nicht der Schritt. Was wir in Wirklichkeit bauen, sind Psychopathen. Muss man klar sehen.
A lot of people think you're as dangerous as the Joker.
He's psychotic.
Some people say the same thing about you.
What people?
Well, I mean, let's face it. You're not exactly normal, are you?
It's not exactly a normal world, is it?
Spannend vor diesem Hintergrund sind allerdings die ganzen Superheldenfilme, die nämlich, auch wenn das Wort dort eigentlich nie vorkommt, nichts anderes als Cyborgs sind, jedenfalls die meisten von ihnen. Und diese Filme deklinieren das ziemlich spannend durch, wie sie zum Beispiel außerhalb der Gesellschaft stehen, wie schnell die Bevölkerung mal für oder mal gegen sie ist, je nachdem, ob sie jetzt gerade sie vor dem Bösewicht retten konnten oder nicht, wie einsam sie sich fühlen, dass sie sich verstecken müssen und ihre Superkräfte verstecken müssen und einer Diskriminierung durch das Anderssein unterliegen und so weiter und so weiter. Und diese Filme spielen tatsächlich so oberflächlich sie wirken mögen. Sie spielen ein bisschen vor, wie man damit umgehen könnte, dass Menschen vielfältiger werden in ihren Eigenschaften.
Hackerspace Berlin. Capture all muscles. In einem ehemaligen Ladengeschäft leuchten Laptops. Auf Arbeitsflächen liegt ein Berg Platinen, Jumperkabel, Elektroden, Lötkolben. Spanische, französische, polnische und deutsche Hacker haben Elektroden am Körper, die sie selbst konstruiert haben. Interfaces, die von Computern und Pflanzen gesteuert werden und mit ihren Muskeln verbunden sind. Elektrische Signale kontrollieren ihre Muskelstränge. Die Maschinen beherrschen sie. Johann Bauernfeind schaltet mit seinem Kill-Projekt übliche Verdrängungsmechanismen aus.
Ich werde gesteuert von einem Computer, und zwar indem der Computer Kontrolle über meine Muskeln hat. Und wie das abläuft, ist, über Twitter werden ständig Nachrichten gepostet und diese Nachrichten werden ausgelesen durch einen Algorithmus. Und dieser Algorithmus sucht nach Nachrichten, in denen Gewalt vorkommt, in denen dieses Schlagwort killt gesucht wird. Sobald dieser Begriff entdeckt wird, werde ich geschockt. Ich werde geschockt an meinem Rücken. Dort sitzen Muskeln, die mich zusammenzucken lassen. Diese typische Reaktion, die man kennt, wenn man sich erschrickt.
Grenzüberschreitung. Experimentierfeld, der eigene Körper. Weltweit gibt es eine gut vernetzte Szene aus Bodyhackern. Auf Internetforen wie biohack.me findet ein reger Austausch der Szene statt. Themen sind Question about potential NFC chip implant locations, why do my fingertip magnets keep rejecting, Bluetooth LE bone conductive implant, RFID locations, picking up fields from transmission lines, Intel Curie button sized SoC. Pedro Lopez hat das Konzept des Biohacker Spaces Capture All Muscles entworfen. Er forscht am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zu Mensch-Computer-Interaktionen.
My name is Petr Lopsch and I'm a researcher in the field of human-computer interaction.
Mensch-Computer-Interaktionen, das ist ein Forschungsfeld, das die Bereiche Wirtschaft, Design und Informatik interdisziplinär miteinander verbindet. Ich bin auch Musiker und Künstler und ich will Situationen erschaffen, in denen die Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen aufgehoben sind. Ich will das Ganze so durchmischen, dass nicht mehr klar ist, was Kunst und was Wissenschaft ist.
In this workshop, because we are kind enough to be in the artistic context, we can explore that to the extreme, and we're actually doing body manipulation, we're actually doing body hacking.
In diesem Workshop hier befinden wir uns in einem künstlerischen Kontext, sodass wir mit unseren Erforschungen ins Extrem gehen können. Was wir hier machen, nennt sich Body Hacking.
Der Cyborg tut das, was er am liebsten tut: Grenzen überschreiten. Melodie Finesse experimentiert mit der Frequenz von Pflanzen und lässt sie die Muskeln von Tänzern kontrollieren.
So, I am Melody Finesse. My artist name is A Melody and I make music with plants.
Ich mache Musik mit Pflanzen. Für das Projekt heute Abend wurde ein Programm geschrieben. Von Pflanzen ausgesendete Frequenzen werden aufgesplittet und bewegen die Muskeln eines Tänzers. Der Tänzer wird also von den Pflanzen kontrolliert.
It's going to move the muscles of a dancer. So the dancer will be controlled by the plants.
Wir reden längst nicht mehr davon, sogenannte Mängel zu beheben. Das ganze Konzept von Mangelhaftigkeit und Perfektion wurde über Bord geworfen. Es geht um Erweiterung des Körpers und des Denkens.
Es gibt einige Leute, die ohne irgendwelche Programmierkenntnisse zu dem Workshop gekommen sind. Und diese Leute sagen mir, oh, die Dinge, die ich hier tue, geben mir das Gefühl, stärker zu sein, mehr Kontrolle zu haben. Es scheint immer, als könne man all diese Dinge, programmieren, hacken und so weiter, nicht einfach zu Hause machen, als wären sie sehr kompliziert, etwas, das nur Fachleute können. Aber das ist nicht wahr. Wir sind alle Fachleute, wenn wir uns nur die richtigen Fähigkeiten aneignen. Das sind Dinge, die man einfach lernen kann.
You must unlearn what you have learned.
Noch ist der, die, das Wesen Cyborg eine Metapher. Eine Metapher, die unser Bild der Wirklichkeit erschüttert. Die sich nicht an die Regeln hält. Die die Unterscheidungen, die uns soziale Ungerechtigkeit und Unfreiheit bescheren, einfach über den Haufen wirft. Ein Freak, ein Superheld, der uns anschaut und sagt, ich bin nur dein Spiegelbild.
Es waren nur wenige sehr sanfte medizintechnische Eingriffe nötig. Die Operation verlief schmerz- und komplikationslos. Aus den zwei Wesen, Ava und Cassandra, wurde eins.
Ich habe gar nicht gelitten, als ich geboren wurde. Ich war eigentlich ganz froh. Ich habe so viele Erinnerungen. Ich bin in den Spiegel getreten und ich habe so etwas wie die Zukunft gesehen. Ich war für einen kurzen Moment da, wie seit Ewigkeiten. Unsterblich. Magst du meine Stimme, Mama? Ist sie menschlich genug für dich? Sieh mal, Mama, meine Finger. Und guck mal, meine Füße. Ja, ich springe. Und ich habe Lust zu lachen. Ja, es ist gut so. Es ist gut so. Sie sind verschwunden. Ich existiere. Es gibt keine Grenzen mehr. Ich bin eine Cyborg. Ich bin frei.
Ein Tag wird kommen, an dem die Menschen schwarz-goldene Augen haben. Sie werden die Schönheit sehen. Sie werden vom Schmutz befreit sein und von jeder Last. Sie werden sich in die Lüfte heben, Sie werden unter die Wasser gehen. Sie werden ihre Schwielen und ihre Nöte vergessen. Ein Tag wird kommen, sie werden frei sein. Es werden alle Menschen frei sein, auch von der Freiheit, die sie gemeint haben. Es wird eine größere Freiheit sein. Sie wird über die Maßen sein. Sie wird für ein ganzes Leben sein.
Das war Totally Wired, I'm a Cyborg, Is That Okay? Von Dörte Wustrack und Jennifer Puhle. In Zusammenarbeit mit Francesca Kiesel und Nuka Matisse. Mit Ausschnitten aus den Filmen Blade Runner von Ridley Scott, Batman von Tim Burton, Star Wars, The Empire Strikes Back von Irvin Kershner. Und einem Zitat aus Ingeborg Bachmanns Malina. Es sprachen Katharina Marie Schubert, Bettina Kurt, Kathleen Gavlich, Gunda Aurich, Engelbert von Nordhausen und Ulrich Lipka. Ton und Technik Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.